Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Citywire Deutschland Podcast, der Finanzradar. Heute zu Gast Arne Graskowiak. Arne ist Gründer und Inhaber von Argo Sports, einem der renommierten Leistungszentren für Athletik und Personal Training in Köln. Zudem ist er Athletikcoach, betreut Spitzensportler, Profiteams, die Kölner Haie, die deutsche Nationalmannschaft im Basketball, die deutsche Nationalmannschaft im Eishockey. Er hat eine Expertise in vielen Bereichen, Motivation, Disziplin, Leadership, wie man Menschen führt, wie man leistungsfähiger werden kann, etc. Zu den Erfolgen gehören unter anderem Gewinn der Weltmeisterschaft mit der Basketball-Nationalmannschaft, Bronze bei den Eurobaskets oder Silber bei den Olympischen Spielen. Aber auch nicht ganz zu vergessen, erst kürzlich nach einer tollen Saison mit den Kölner Haien den zweiten Platz in der DEL erreicht. Mit dem Buch Bessermacher teilt Arne sein Wissen und seine Erfahrung aus dem Spitzensport rund um das Thema Training, Ernährung, Regeneration und Mindset. Aber zudem ist er auch noch Podcaster, hat mit dem Basketballspieler bei den Orlando Magic, Moritz Wagner, Podcast, kann man das so sagen. Und da schaut er behind the scenes, fährt ab von Spotlight und da geht es einfach auch um den Spitzensport. Gemeinsam heute quasi im Fragenhagel bei mir Jana Rudolph, unsere stellvertretende Chefredakteurin von Citywire. Und dann freuen wir uns auf eine schöne Zeit und schön, dass du da bist, Arne.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo Kerstin, hallo Jana.
Ja, danke auch von meiner Seite. Ich würde sagen, wir spielen jetzt den Ball einmal dir zu, wortwörtlich, und starten mit einer kleinen Schnellfragerunde, um uns ein bisschen aufzuwärmen und dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Deswegen, ja, jetzt warten ein paar Entweder-Oders auf dich. Und wir starten mal, worin du besser bist. Eishockey oder Basketball?
Boah, weder noch. Kann ich beides nicht, habe ich nie gespielt. Nur als Trainer bin da so reingerutscht. Vermutlich, das ist immer die Frage, mit wem man spricht. Wenn ich jetzt mit euch spreche, würde ich sagen, ich kann beides okay. Wenn ich mit der jeweiligen Sportart spreche, also im Eishockeyspiel oder Basketballer, sagen die, du kannst es gar nicht. Also ich kann beides ein bisschen. Ist das okay?
Akzeptiert.
Lass wir gelten.
Kaffee oder lieber Tee?
Kaffee.
Krafttraining oder Cardio?
Krafttraining.
Und wenn du dir drei Personen aussuchen dürftest, mit denen du mal trainieren dürftest, welche wären das?
LeBron James, Tiger Woods, Lewis Hamilton.
Das ist starke Namen.
Spannender Mix.
Ja, Kerstin hat ja schon ein bisschen was zu dir gesagt, aber vielleicht magst du einfach nochmal in ein, zwei Sätzen sagen, wer bist du, was machst du?
Ja, erstmal nochmal danke für die Vorstellung. Das klingt immer so toll, wenn man das nochmal hört, was man alles schon so machen durfte in seinem Leben. Und da sind auch ja drei Medaillen bei rausgekommen oder ein paar mehr. Das ist natürlich immer nur das, was dann so unterm Strich stehen bleibt. Mach das aber seit 20 Jahren, arbeite ich als Trainer für Menschen, die jetzt nicht so viel mit Sport zu tun haben. Dann sage ich immer, ich bin Fitnesstrainer. Darunter kann sich jeder was vorstellen. Das ist klassische Arbeit am Menschen und zur körperlichen Leistungsverbesserung. Aus diesem Fitnesstrainer-Dasein arbeite ich vorrangig mit privaten Menschen als Personal Trainer, habe dann ein Team aufgebaut. Wir haben in Köln auch ein kleines Zentrum, einen kleinen Ort, ein kleines Studio, in dem Menschen zu uns kommen können. Und dazu, ja, mittlerweile nennt man das Athletiktrainer, also bin ich Fitnesstrainer für Sportler und betreue die und helfe denen dabei, leistungsfähiger zu sein. Und in den 20 Jahren sind, wie gesagt, ein paar Medaillen dazukommen, aber nicht nur. Wir haben auch viele Niederlagen erlebt und viele Dinge nicht gewinnen können. So wie jetzt gerade das Finale um die deutsche Eishockeymeisterschaft, was wir nicht gewonnen haben. Es steht trotzdem eine Silbermedaille, aber wir haben trotzdem verloren. Und so bin ich jetzt gerade auch emotional am Ende einer Saison. Das ist immer eine interessante Zeit, wo es jetzt in die Offseason rübergeht, wo wir uns darum kümmern, dass die Athleten, Fußballer, Basketballer, Eishockeyspieler, Handballer jetzt wieder für die nächste Saison vorbereitet werden. Und genau, nebenbei habt ihr schon toll gesagt, mache ich ein paar Dinge, die mich einfach super interessieren. Ich habe ein Buch geschrieben, weil ich einfach Spaß dran hatte, mal alles, was ich so in 20 Jahren Coaching-Dasein erlebt habe. Da sind viele Geschichten, die noch nicht so erzählt wurden. Ich liebe es, mich mit Sportlern auszutauschen, davon zu lernen, wie die denken, wie die ticken, was die für ein Mindset haben. Und deswegen mache ich den Podcast mit Moritz Wagner, den kennen die einen oder anderen vielleicht auch, die haben eine Doku gemacht, Franz und Moritz, zwei in den USA Superstars mit ganz tollen Karrieren. Und ja, so bin ich, glaube ich, vielfältig interessiert und mag das, was ich tue, sehr.
Ich habe mal da eine Frage, die würde ich jetzt mal direkt an dein Intro noch anstellen. Du hast gerade gesagt, du kommst gerade aus einer anstrengenden Saison, jetzt startet so ein bisschen die Offseason. Sportler sagen ja oft oder neigen dazu zu sagen, wenn so dieser Druck abfällt, fällt man erstmal in so ein Loch. Ist das für dich auch so oder fühlst du dich dann auch so ein bisschen so?
Ja, Loch klingt so negativ, aber du merkst auf jeden Fall, dass sich was verändert hat und du merkst erstmal, wenn der Körper und der Geist so ein bisschen zur Ruhe kommen, wie anstrengend das eigentlich denn war. Also, ich habe ja einen undankbaren Job. Ich bin weder Coach, der eine Entscheidung treffen kann. Also ich bin kein Head Coach und sage jetzt Spieler X oder Y, renn mal dahin oder mach mal dies. Und ich bin kein Spieler. Das heißt, ich stehe auf der Bank daneben und kann nichts tun. Ich habe keinen Einfluss. Ich kann mich nicht, ich kann einfach nur zuschauen. Und wer Fan von einer Sportmannschaft ist oder da involviert ist und regelmäßig seinem Team folgt, der weiß, wie man da mitleidet und bibbert und hofft. Und so ist mir jetzt die letzten 2 Monate während der Playoffs auch gegangen, weil ich natürlich, bin zwar kein Fan, aber ich habe natürlich ein großes Interesse daran, dass wir erfolgreich sind. Und ja, also ich glaube, mental muss man sich erholen, körperlich ja auch. Ich muss ja mal so ein bisschen wieder alles auf Null stellen, mal die normalen Routinen wieder so beibehalten. Aber vor allem vom Kopf her aus diesem Umfeld rauszubrechen, die Gesichter auch nicht mehr zu sehen. Das ist ja auch, das klingt jetzt negativ, aber das ist auch mal ganz gut, wenn man sich nicht mehr
Ja.
jeden Tag sehen muss, weil du in den Playoffs spielst du jeden zweiten Tag, du siehst jeden Tag die gleichen Gesichter, machst jeden Tag die gleichen Abläufe, viel Reisen, viel Hotel. Deswegen, diese Erholung braucht man auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen.
Ja, die hast du dir auch auf jeden Fall redlich verdient. Wo würdest du denn sagen, Sport, Finanzwelt, da geht es ja auch immer in beiden Bereichen jetzt eben um Leistung, um Performance etc. Wo siehst du Parallelen?
Ja, ich durfte ja bei einem Event von euch dabei sein und ich glaube, es ist so dieses, was ich mitbekommen habe oder auch verstanden habe, ist so Entscheidung treffen, dahinter stehen und es durchziehen. So habe ich das so ein bisschen wahrgenommen aus den Gesprächen, die ich geführt habe. Und das ist im Sport ja ganz entscheidend. Also du musst dich ja auch auf eine Marschroute, auf eine Taktik, auf eine Philosophie committen. Wenn wir im Training sind, dann haben wir eine Trainingsphilosophie. Glaubenssätze, an die ich glaube, Werte, die ich verfolge, wo ich sage, okay, so möchte ich mit meinen Athleten arbeiten, so möchte ich, dass mein Team, meine Trainerkollegen mit mir gemeinsam arbeiten. Und danach möchte ich dann coachen. Und erst dann entscheiden wir ganz hinten raus, ob wir jetzt Kniebeugen machen oder Liegestütze, um jetzt in meiner Welt zu bleiben. Aber so diese Philosophie, diese Werte zu haben, ich glaube, das habe ich verstanden, dass das schon sehr wichtig ist, weil wenn du jetzt nach jedem Fähnchen, nach jedem Stöckchen, was sich bewegt, hinterher rennst und mal nach rechts und mal nach links läufst, das funktioniert im Sport nicht und ich glaube auch in eurer Welt nicht. Und das habe ich, glaube ich, so verstanden, dass das auf beiden Seiten wichtig ist.
Hey, du arbeitest ja viel mit, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Profisportlern, aber auch mit vielen Geschäftsleuten, mit Managern von großen Firmen etc. Ich denke mal, was alle irgendwie vereint und was dann ein Punkt ist, was dann auch quasi der erste Themenbereich ist, über den wir mit dir sprechen wollen, ist halt dieses mentale Stärke und Resilienz. Kann man das trainieren? Merkst du da einen Unterschied zwischen einem Spitzensportler oder einem Geschäftsmann? Wie arbeitet man da oder hast du da irgendwie Ideen, wie auch ein normaler Mensch in Anführungsstrichen daraus lernen kann?
Ja, ich sehe ja meine Sportler, meine Berufssportler und meine Unternehmerkunden oder Managerkunden mit entweder viel Verantwortung, weil sie viel Personal leiten müssen oder verantwortlich sind für ein Unternehmen, die sehe ich auf einer Ebene. Also die behandle ich gleich, weil sie sehr, sehr ähnlich vom Mindset sind, von der Denkweise sind. Und man darf ja immer nicht vergessen, das ist jetzt beim Sportler so und auch beim Unternehmer so. Die meisten sind ja nicht über Nacht in diese Situation gekommen, sondern die machen das ja schon verdammt lange, um mal in der Sportwelt zu bleiben. Wenn wir als Fan in so einem Fußballstadion sitzen oder in einer Basketballhalle sitzen und da macht ein Athlet etwas ganz Verrücktes, etwas ganz Besonderes, was für uns jetzt, wenn wir mit dem Auge drauf schauen, denken, boah, was hat der denn da gemacht? Dann sind das ja Wiederholungen von unzähligen Trainingseinheiten. Also der hat sich ja nicht in dem Spiel jetzt überlegt, jetzt mache ich mal was ganz Verrücktes und spiel mal den Ball hinterm Rücken rum oder mach mal einen verrückten Pass oder so. Das hat der 1000-mal im Training wiederholt. Vermutlich hat das am Vormittag noch in seiner Wiederholung geübt, 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 um es dann vor Publikum zu machen. Und so ist es ja im Unternehmertum auch und wenn man als Entscheider ist und wenn man ein Team verantwortet, ja, man macht ja Dinge, die hat man sich dann abgeschaut. Man war vielleicht selber in einer anderen Rolle und konnte andere Geschäftsführer, Manager beobachten, wie machen die das. Man konnte es in kleineren Situationen üben, mit kleineren Teams, die man verantworten durfte oder musste und ist danach dahin gekommen, um dann einfach diese Entscheidung regelmäßig abzurufen, weil man einfach das über seine Erfahrung macht. Und wenn man schaut, wenn so ein Athlet jetzt so 20 Jahre alt ist, dann, und spielt Fußball als Beispiel, dann spielt der Fußball wahrscheinlich schon seit 15 Jahren. So, und der hat dann schon eine Berufserfahrung, in Anführungsstrichen. Seit 15 Jahren macht er das. Und als Kind war der wahrscheinlich jeden Tag nach der Schule 3, 4, 5, 6 Stunden im Wald, im Park, auf dem Garagenhof und hat geübt. Genau, hat geübt. So, und das ist das Gleiche. Wir müssen einfach üben. Wir müssen uns an Dinge gewöhnen, an neue Herausforderungen stellen. Und ich glaube, es ist einfach im Endeffekt eine Anzahl der Erfahrungen, die wir gesammelt haben.
Wie kann man denn jetzt auch, sage ich mal, so ein Mindset irgendwie auch stärker trainieren? Oder wie kann man seine mentale Widerstandsfähigkeit steigern, gerade auch irgendwie in Drucksituationen, um dann einen kühlen Kopf zu bewahren? Das ist ja auch, du hast ja die Parallele gezogen, nicht jedem Stöckchen hinterher laufen, sondern einfach auch in seiner Strategie festzuhalten. Da gehört ja auch mentale Überzeugung und Stärke dazu. Wie trainiert man das?
Ja, wir sagen im Sport ja immer, Druck ist ein Privileg. Und das klingt immer so abgedroschen. Und wenn man das in unsere normale Welt überträgt, dann würde jetzt jemand sagen, der jetzt vielleicht nicht so optimal getroffen hat im Leben, der, weiß ich nicht, gerade aus einer schwierigen Situation in der Familie kommt oder der seinen Job verloren hat oder eine alleinerziehende Mutter sagt, die Druck ist ein Privileg, der zeigt mir einen Vogel und sagt, was für, also davon rede ich jetzt nicht, sondern ich rede jetzt eher von Leuten, die in der Situation sind, dass sie Verantwortung führen müssen, dass sie schwere Entscheidungen treffen müssen. Und so sage ich auch im Sport, dieses Druck ist ein Privileg. Wir haben uns das erarbeitet, dass wir in die Situation kommen müssen. Und der zweite Punkt dazu ist, diese Vorbereitung auf das Ganze ist der Schlüssel zum Erfolg. Also in der Sportwelt, wenn der Ball eingeworfen wird oder der erste Puck fällt oder der erste Tip-off ist im Basketball, dann wissen wir, dass um 21 Uhr an einem Mittwochabend der Ball in die Luft geschmissen wird. Und das kommt nicht überraschend. Und deswegen muss ich mich, mein ganzes Tun und mein Handeln auf die Situation vorbereiten. Und wann geht das los? Ja, nicht eine halbe Stunde vorher, auch nicht 3 Stunden vorher, sondern idealerweise schon einen Tag vorher oder eine Woche vorher. Und ich muss diese Drucksituation annehmen. Ganz einfache Schritte, Visualisierung. Ja, also wir im Sport sind ja am Tag vorher idealerweise schon in der Halle und oder auf dem Platz und schauen uns das einmal an. Wie ist das denn hier eigentlich? Wo kommen die Scheinwerfer her? Wo sind die Fans? Wie komme ich von der Kabine auf den Platz? Wie ist der Rasen? Ihr wisst selber, was es da für Möglichkeiten gibt. So, das muss ich mir anschauen. Wenn ich das in meinem Job auch habe, ich habe ein wichtiges Meeting, dann bin ich vielleicht mal vorher da und gucke mir schon mal vorher an, wo findet das Meeting statt? Was ist das für ein Setup? Sitzen wir da auf Stühlen? Stehen wir im Kreis? Ich kann das Gespräch oder die Situation im Kopf schon einmal durchgehen. Also das Gespräch visualisieren und mir einmal schon überlegen, was sage ich denn eigentlich auf die Frage XY? Was mache ich denn eigentlich, wenn es zu einem Streit kommt? Was mache ich denn eigentlich, wenn das nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, sondern der will was ganz anderes von mir und die Antwort ist nicht so, wie ich mir das vorstelle und erwartet habe, sondern es geht in eine völlig andere Richtung. Und wenn ich das alles schon in meinem Kopf einmal vorgestellt habe, denn der Kopf kann nicht unterscheiden, hat das jetzt stattgefunden oder habe ich mir das so vorgestellt? Und das ist ja total wichtig. Ich muss mir einmal alles schon mal durchgehen und diese Vorbereitung im Kopf machen. Und das mache ich idealerweise früh genug. Dann kann ich ja meinen Körper fokussieren und dann ist es einen Tag vorher schon, dass ich rechtzeitig ins Bett gehe, schlafe. Ja, Schlaf ist für mich der Indikator Nummer 1 für Erholung und dass ich ausgeruht bin, meine Schlafstunden bekomme, dass ich morgens aufstehe, mein Frühstück esse, meinen Körper bereit mache, ein kleines Workout mache, gut Mittagessen, nochmal einen Nap mache und, will ich gar nicht so weit ausführen, um dann in dieser Drucksituation, von der ich eben gesprochen habe, dann einfach nur was abrufen muss, was ich eigentlich alles schon mal, was ich schon kenne. Ihr wisst es selber, wenn ihr was ihr macht, was ihr schon ein paar Mal gemacht habt, dann ist es deutlich leichter, als wenn man etwas das erste Mal macht. Aber es gibt halt Situationen, die treffen zum ersten Mal ein. Und wenn ich mir das vorher schon einmal in meinem Kopf durchgespielt habe, was könnte denn alles passieren? Übrigens, diese ganzen negativen Gedanken, ich glaube, das ist die Zahl ist bei 90% dieser negativen Gedanken, die man sich überlegt, treffen eh nie ein. Aber wenn ich das in meinem Kopf einmal durchgespielt habe, dann fühle ich mich ja sicherer und bin etwas entspannter und kann dann etwas lockerer in diese Situation eingehen.
Ja, was sozusagen wie die... wie die Muscle Memory vom Hirn sozusagen einmal nutzen, ja.
Ja, genau, was mir da gerade noch so einfällt, ist ja dann, bedeutet ja dann quasi das, was jetzt zum Beispiel ein Fußballer vorm Spiel macht, dieses auf den Platz gehen, mit der Situation akklimatisieren, das kann man ja dann auch ins 1:1 ins Kleinere übertragen, wie du es gerade gesagt hast. Ich kann schon mal gucken, wo ist das Meeting, kann mir den Weg schon mal angucken, wo ich da hingehe, um das mich da bestmöglich drauf vorzubereiten. Aber ich denke mal auch dieser mentale Druck, es gibt ja auch viele Situation, die etwas Negatives wahrscheinlich in etwas Positives ummünzen. Und zwar fällt mir jetzt da ein, vor euer Spiel, was die Haie in Berlin, nee, zu Hause in Köln leider Gottes verloren haben, wo dann euer Coach dann am Ende im Interview gesagt hat, eigentlich sind wir gerade in einer guten Situation, weil wir jetzt nur noch einen Schuss haben, quasi, dass du hier irgendwie frei aufspielen kannst. Das ist ja dann auch irgendwie mit dem negativen Druck positiv umgehen am Ende des Tages.
Klar, du kannst es immer von zwei Seiten sehen. Du kannst immer das Negative sehen und in so einer Serie, also mal die Zuhörer abholen. Wir spielen in den Playoffs Best of Seven, also du musst viermal gewinnen hast dann die Serie gewonnen. Und das heißt, im Worst Case oder für den Fan am besten sitzt dann sieben Spiele, dann steht es nachher 3-3 und das siebte Spiel entscheidet das Ganze. Und wir lagen dann nach dem Spiel 3-1 hinten gegen Berlin und die Spiele 5 und 4 sind nicht so nicht gut ausgegangen, aber wir haben hoch verloren, sodass es offensichtlich für den Fan klar war, dass das Ding durch ist und dass Berlin das ziehen wird. Aber wenn man es von der anderen Seite sieht, dieses Closing Game, so nennt man das entscheidende Spiel, also wo es dann geht, eine Meisterschaft zu gewinnen oder die Serie zu gewinnen, ist halt immer das Schwerste. Ja, also dieser letzte Schritt, über diese Ziellinie zu gehen, diese letzte, so, das ist das Schwierige auch im Sport. Und das hat der Coach gesagt. Er hat gesagt, ja, lass die mal kommen. Die müssen das Ding ziehen. Die hatten ein Heimspiel dann. Die müssen zu Hause gewinnen. Die wollen auch unbedingt zu Hause gewinnen, weil, klar, man malt das aus. Man will zu Hause Meister werden, nicht in der Ferne. Man will mit seinen eigenen Fans feiern. Man hat den Champagner schon kalt gestellt. Die Konfetti-Apparate stehen schon da. So. Und was haben wir zu verlieren? Gar nichts. Das Ding ist durch. Mental sind wir unten. Aber wir haben die Chance, uns jetzt zu erholen. Wir haben die Chance, uns auch nochmal nach Hause zu retten und nochmal ein Heimspiel zu erobern und diese letzte Patrone in der Hülse rauszufeuern. Das hat in diesem Fall nicht geklappt, also deswegen ist das Beispiel nicht optimal, aber trotzdem kann sich darunter vorstellen, wenn man die Situation anders sieht und sagt, ja, eigentlich ist egal, was jetzt passiert, ich spiele frei auf, ich versuche mein A-Game, mein bestes Spiel zu spielen. Und das kann man ja in der Situation auch nochmal spielen. Also stell dir vor, du hast ein Spiel zur Halbzeit, um eine Sportart mit zwei Halbzeiten zu nennen, zur Halbzeit steht es 3-0 für den Gegner, dann sieht das ja nicht optimal aus. Aber trotzdem kann ich mir überlegen, was mache ich denn in der zweiten Hälfte? Ja, das ist ja wie ein Meeting. Wir nehmen gerade zur Mittagszeit auf, vielleicht war der Vormittag Mist, aber jetzt habe ich ja gleich nach dem Gespräch die Chance, die zweite Tageshälfte noch für mich zu gewinnen. Ja, es stand 3-0 für den Gegner, aber ich kann ja jetzt die Entscheidung treffen, ich gehe jetzt hier raus, gleich aus der Podcast-Aufnahme, dann trinke ich einen Espresso, dann esse eine Kleinigkeit und dann Attacke Vollgas und dann nutze ich nochmal 2, 3, 4 Stunden und mache das Beste aus dem Tag und dann habe ich vielleicht nicht den ganzen Tag gewonnen, aber ich habe den Nachmittag gewonnen, war produktiv und gehe heute Abend dann trotzdem happy und zufrieden ins Bett, weil ich dann einen kleinen Teilerfolg feiern konnte.
Ja, ist wirklich dann auch, geht auf deine Performance und wenn du die kleinen Erfolge dann feierst oder quasi in kleinen Etappen denkst, kann ich das, glaube ich, richtig weit bringen. Wir haben noch ein weiteres Thema, Arne, über das wir mit dir sprechen wollen und das ist, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, Stressmanagement, Regeneration. Schneidet so ein bisschen das Thema an, was wir auch gerade schon besprochen haben und zwar dieser chronische Stress, hat der Einfluss auf deine Performance, bedeutet im Sport, aber auch in der Geschäftswelt?
Ja, die Antwort kommt nicht überraschend. Ja, hat er. Und das Interessante dabei ist, dass wir uns, glaube ich, bisher, und glaube ich, da geht der Trend ein bisschen dazu hin, immer mehr mit Erholung, Beschäftigung und Regeneration. Das war in den letzten Jahren nicht so, aber das wird gerade, dass das Thema Wellness, Wellbeing, was kann ich tun für Strategien, mehr und mehr auch in meiner Welt wieder ankommt, dass die Leute daran interessiert sind. Und wer mich so fragt, immer, ich werde oft gefragt, was kann ich tun? Soll ich ein Eisbad nehmen? Soll ich Recovery Boots tragen? Kompressionskleidung? Soll ich eine Schlafmaske tragen? Ohrstöpsel? Soll ich ein Kältebecken nehmen? Es gibt so viele tausend Tools. Dann frage ich immer, ja, wie viele Stunden schläfst du denn am Tag? Und dann ist so, oh, Schlaf, ja, so 5, 6 Stunden. Ah, okay. Dann schauen wir erstmal, dass wir an deiner Schlafqualität arbeiten, dass wir dafür sorgen, dass du wirklich gut schläfst, genügend schläfst und dein Körper sich von alleine über Nacht erholen kann. Denn das Verrückte ist ja, und da denkt man ja so nicht drüber nach, irgendwas hat der liebe Gott ja dafür getan, dass wir eigentlich ein Drittel unseres Lebens schlafen. Ja, also wenn man überlegt, dass wir eigentlich so 7 oder 8 Stunden schlafen oder schlafen sollten, dann ist das ja ein Drittel des Tages. Und wenn man es auf unser Leben hochrechnet, ist das halt nur ein Drittel unserer Lebenszeit. Das hat er ja scheinbar ja aus irgendeinem Grund gemacht. Er hat sich ja nicht überlegt, dieser Sprichwort, ich kann schlafen, wenn ich tot bin. So habe ich als junger Mensch auch gedacht und gesagt, das ist was für die Low-Performer. Genau. Und das, so. Und desto älter du wirst, merkst du ja, ey, das ist echt ganz gut. Das tut wirklich ganz gut, wenn man mal gut geschlafen hat. Und ich bin gar kein Freund von dass wir jetzt einfach das in die Menge oder in die Masse treibt, sondern es geht darum, ja, qualitativ hochwertigen Schlaf zu haben, dass man aufwacht morgens, idealerweise ohne Wecker oder mit dem Wecker, aber sich dann vital und fit fühlt und das so für sich herausfindet, wie viel Schlaf brauche ich denn alle? Und das ist leider so. Ich glaube, ganz, ganz wichtig sind 3-4% der Menschen brauchen weniger als 5 Stunden Schlaf oder so. Das ist sehr wenig und das denken ja viele, gerade diese High-Performer im Beruf, denken ja oft, nee, es gilt für mich nicht, ich brauche nicht so viel Schlaf, wundern sich aber gleichermaßen, dass Körperfettanteil hoch ist, Stresslevel hoch ist, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, na, bisschen mit dem Bluthochdruck, bisschen Zucker. Also es sind so viele Faktoren dafür da, dass ja doch irgendwas nicht ideal läuft. Die fühlen sich zwar noch ganz okay, aber kriegen so ab und zu immer so ein Zeichen vom Arzt oder von ihrem Körper, dass irgendwas nicht so richtig perfekt läuft. Und das ist es ja eigentlich, was ich rausfinden muss. Also wie viel Schlaf brauche ich wirklich? Wie schaffe ich es, guten Schlaf zu bekommen, gute Qualität zu bekommen? Und dann, glaube ich, ist es, das ist ja bei uns im Sport so, da geht es ja auch darum, maximale Leistungsfähigkeit zu bekommen. Da schlafen natürlich Athleten besonders gerne und viel, weil sie wissen, das nutzt was. Und da geht's ja für uns normalen Menschen, sage ich immer, die jetzt in Anführungsstrichen nur ihren Kopf brauchen und nicht jetzt auch noch körperlich leistungsfähig sind, herauszufinden, wie viel Schlaf brauche ich denn eigentlich individuell.
Jetzt nehmen wir aber mal an, zum Beispiel aktuell, um das jetzt auf unsere Branche zu übertragen, die Märkte machen ja so ein bisschen, was sie wollen. Und der ein oder andere Manager hat vielleicht etwas kürzere Nächte im Moment. Also selbst wenn er gerne den Schlaf mehr priorisieren würde, manchmal ist der Kopf ja doch irgendwie ein bisschen zu stark. Mir hat vorhin ganz gut gefallen, dass du gesagt hast, dass man den Tag nicht abschreiben soll, nur weil die erste Hälfte nicht so gut geklappt hat. Man hat ja immer noch eine Chance, irgendwie den zu wenden und was Gutes draus rauszuholen. Das heißt, wenn man jetzt morgens aufwacht und sieht, okay, der Schlaf war nicht so gut, dass man nicht sagt, okay, der Tag wird nichts, der ist für die Tonne, sondern dass man irgendwie trotzdem versucht, das Beste draus zu machen. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand eben, obwohl Schlaf so wichtig ist, das nicht so hinbekommt, wie kann er sonst untertags seinem Körper irgendeine Art der Regeneration oder effektives Stressmanagement geben, dass er trotzdem performt?
Das ist total gut, dass du das sagst. Also ich propagandiere auch nicht, dass jeder jeden Tag perfekt schlafen soll, aber das kann ich auch nicht, das habe ich die letzten 2 Monate auch nicht. Nur ich glaube, es ist wichtig zu lernen, einmal in der perfekten Welt, wie viele Stunden Schlaf brauche ich und was tut mir denn eigentlich gut, weil irgendwann merken wir, boah, jetzt ist es wirklich soweit, jetzt kann ich nicht mehr. Und dann ist es ein super Tool, diesen Reset-Knopf zu drücken, den Stecker mal zu ziehen und sagen, Mist, es ist jetzt egal, ich muss jetzt meine 9 Stunden schlafen. Das ist bei mir so, wenn ich 9 Stunden geschlafen habe, also Schlafenszeit und Bettzeit ist unterschiedliche Dinge, also nicht nur im Bett gelegen habe, sondern 9 Stunden geschlafen habe, was ja super schwer ist, dafür muss man wirklich 9,5 oder 10 Stunden im Bett liegen. Aber wenn man das einmal so, ich das einmal geschafft habe, dann bin ich wie neu geboren. Deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass man das für sich herausfindet, was brauche ich denn eigentlich? Wenn das nicht gelingt und man merkt, ja, der Tag, das wird ein blöder Tag, dann empfehle ich immer, am Tagesanfang 2 Dinge zu tun. Drei Dinge sind sogar. Einmal ist es, seinen Körper zu hydrieren, also dass der Wasser bekommt, dass der Flüssigkeit bekommt. Denn so ein Körper besteht halt nur zum Großteil aus Wasser und wenn wir Flüssigkeit zuführen, dann fühlen wir uns auf jeden Fall schon mal besser. Das zweite ist, so viel wie möglich Sonnenlicht zu uns bekommen, also dass der Körper in diesen zirkadianen Rhythmus kommt, also dass der Körper auch merkt, obwohl ich todmüde bin, okay, jetzt ist Zeit, Augen aufzumachen, ich brauche Sonnenlicht und möchte aufwachen. Und das dritte ist Bewegung. Also wenn es möglich ist, direkt morgens ein bisschen in die Bewegung kommen. Entweder wenn man Sport macht und trainiert, das an den Tagesanfang zu legen, denn auch wenn man müde ist, ich weiß nicht, wir drei sind ja schon zusammen gelaufen und da war auch relativ früh. Und also ich war auf jeden Fall noch etwas müde und habe mich jetzt nicht topfit gefühlt und ich weiß nicht, wie es bei euch ging, aber nach dem Lauf geht's mir dann besser. Also nach dem Lauf, es muss ja kein ultra hartes Workout sein, aber einfach ein gut dynamisches, zum Beispiel ein Grundlagen-Ausdauertraining, fühlt man sich dann überragend. Und wer nicht Sport macht, der kann einfach rausgehen, an die frische Luft, geht spazieren, kann auch die Kopfhörer mitnehmen, kann auch schon die ersten Telefonate machen, wenn er dann wirklich stressig ist. Also wenn er jetzt sagt, ich habe gar keine Zeit, ja, dann machst du den ersten Call. Und es muss ja auch nur 10 Minuten sein oder 5 Minuten sein, dass man einfach so ein bisschen in den Flow kommt. Das ist, glaube ich, etwas, was ich jedem empfehlen würde. Und dann, desto älter ich werde, desto größer bin ich Freund von Naps, von Power-Naps. Und die kann ich jedem empfehlen, in seinen Tag zu integrieren. Da muss man auch ein bisschen üben. Sollte ich jetzt auch nicht einfach mal so und unbedacht, sondern ein bisschen gucken, okay, was vertrage ich? Welche Länge tut mir gut?
Genau, der darf ja nicht zu lang sein, ne?
Der darf nicht zu lang sein. Ich liebe diesen, ich glaube, er ist von der NASA, ich nenne ihn mittlerweile mein doppelter Espresso-Power-Nap. Ich glaube, der ist von der NASA erfunden worden, die herausgefunden haben, dass die idealerweise die Dauer 26 Minuten beträgt eines Naps. Und wenn man dann vorher, also vor dem den doppelten Espresso trinkt, dann sich hinlegt, dann schläft man natürlich nicht direkt ein, aber man döst so ein bisschen und vielleicht fallen auch mal die Augen so zu, dass man wirklich kurz schläft und nach 26 Minuten dann den Wecker stellt, dann kickt der Espresso. Das heißt, man kriegt dann diesen Boost vom Koffein gepaart mit den Augen zu. Tut sehr, sehr gut, überragend, wenn man die Zeit hat, ja. Aber es reichen auch manchmal einfach nur 10 Minuten, einfach kurz die Augen zu machen, mal kurz das Gehirn ein bisschen zu entspannen, mal nicht nachzudenken, tut auch sehr gut.
Das sind gute Tipps für den Alltag, auf jeden Fall.
Das ist was, Arne, da hatten wir uns als wir um die Alster in Hamburg gelaufen sind, hatten uns auch schon mal drüber unterhalten. Ist das etwas, wo du mit einhergehst, dass quasi jetzt gerade Profisportler, Geschäftsleute etc., Leute, die strugglen durch Übermüdung, zu viel Arbeit, dass das häufig Männer sind? Oder ist dir das aufgefallen, dass es auch Frauen sind, aber vielleicht Frauen sprechen öfters über diese Thematik und Männer sprechen vielleicht teilweise gar nicht über die Thematik? Stress, roter Bereich, es ist alles zu viel oder wie siehst du das?
Ich habe leider die Zahlen jetzt nicht parat, aber ich habe mich letztens noch mal informiert, wie viele Menschen gerade mit mentalen Gesundheitsthemen strugglen. Und da waren es, glaube ich, die Männer waren sogar ein bisschen weniger als die Hälfte, haben sich dazu bekannt, dass sie schon mal mit mentaler Gesundheit, um das als Überbegriff zu nehmen, schon mal beschäftigt haben oder es benennen würden, dass sie da schon mal eine Thematik hatten. Und ich glaube, ich würde sagen, es ist gleich oder vielleicht bei Männern sogar mehr, ich weiß es nicht. Aber die Männer, wir sprechen halt nicht darüber. Wir sind halt alle hart, wir sind alle zu stark und wir dürfen uns nicht verletzlich zeigen und wir dürfen nicht zeigen, dass es uns gerade nicht so gut geht. Und Frauen sagen dann vielleicht schon mal eher, ich fühle mich gerade nicht so gut und mir geht's gerade nicht so gut. Ist ja ein Riesenproblem unserer Zeit, dass wenn ich meinen Meniskus kaputt habe, dann gehe ich zum Orthopäden und der sagt, ja, du musst deinen Meniskus glätten lassen, dann kriegst du eine kleine OP und dann wird der Meniskus geglättet und dann habe ich so eine schöne Kniebandage und laufe rum auf Krücken und jeder sieht, der Arne hat das Knie kaputt. Wenn ich aber ausgebrannt bin und müde und sage, ich krieg's gerade nicht mehr hin im Kopf, ich kann mich nicht mehr pushen, ich schaffe es nicht mehr im Büro, meine Leistung zu bringen, das ist ja noch nicht so wirklich anerkannt in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo wir besser werden. Das ist ja auch etwas, wo ich in meinem Podcast mit Moritz drüber spreche, der ja auch gesagt hat, ich habe einfach damit gestruggelt, dass ich jetzt da verletzt war zum Beispiel und das nicht mehr immer einfach höher, schneller weiterging. Und ich glaube, das ist ein Riesenthema unserer Zeit und da ist jede Hilfe, glaube ich, gut, wenn man die in Anspruch nimmt.
Das hat ja auch immer ein bisschen was mit Selbstreflexion zu tun, überhaupt zu erkennen, dass man sich jetzt vielleicht in einem roten Bereich befindet. Manchmal fällt einem das vielleicht auch gar nicht so auf, wenn man so in seinem Hamsterrad ist. Deswegen wäre jetzt mal meine Frage an dich. Welche vielleicht mal drei Anzeichen gibt es, die man mal bei sich selber hinterfragen und beobachten kann, wo du sagen würdest, okay, das zeigt ganz klar, dieser Mensch ist gerade in einem roten Bereich.
Ich würde wieder zurückgehen zu meinem Schlafthema. Also wenn das ist auch eine der ersten Fragen, eigentlich, die ich jedem stelle, wie schläfst du? So, und das, ja, was meinst du denn? Ja, ich lege mich ins Bett und schlafe. Ja, und kannst du gut einschlafen? Schläfst du innerhalb der ersten 10 Minuten ein? Schläfst du durch? Wachst du irgendwie zwischen 2 und 4 nachts auf? Wie stehst du morgen? Also, das ist für mich ein klarer Indikator. Schafft es der Körper noch, sich selbst zu regulieren? Ja, ich habe ja mit unserem ehemaligen Bundeskanzler darüber gesprochen. Wir waren eingeladen mit der Basketballnationalmannschaft wurden geehrt von ihm und waren in seiner Kanzlerwohnung. Und dann habe ich ihn gefragt nach seiner Abendroutine, weil mich das total interessiert bei so einem Job. Also ich kann halt irgendwann das Telefon gefühlt ausmachen und denken, ja komm, die Nachrichten beantwortest du morgen und so. Aber so als Bundeskanzler stelle ich mir vor, das ist ja schlecht. Also man macht ja nicht das Telefon mal aus und sagt die E-Mails morgen so, sondern es geht ja theoretisch immer weiter. Also es gibt ja kein Ende. Und da habe ich ihn gefragt, ja wie haben Sie denn so eine Abendroutine oder sowas? Was guckt er mich an? Was meinen Sie denn? Ich sage, ja, machen Sie abends noch Meditation oder machen Sie? Da hat er mich angeguckt, als hätte ich eine Vollmeise. Sagt, nee, ich mache meinen Laptop zu, lege mich ins Bett und schlafe und morgens geht's weiter. Und das ist total geil, wenn du das kannst. Ja, aber ich würde ja wahrscheinlich, wenn jetzt die Zuhörer zu Hause sind, die meisten können es halt nicht. Also ich nehme ja auch Stress mit ins Bett und grübel dann drüber nach, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen. Und also dieser Schlaf ist, glaube ich, ein Hauptindikator. Wenn du merkst, dass das nicht gut funktioniert, da solltest du ran. Dann schaue ich mir immer körperliche Veränderungen an. Also wenn ich frage immer Leute, wie hast du dich dein Körper in den letzten 2 Jahren entwickelt? Naja, was meinst du? Hast du stark zugenommen, Gewichtsverlust, so, hast du Haarausfall bei Männern, ja, hast du jetzt gerade was, hast du bei hormonell irgendwas, also ist irgendwas in den letzten 2 Jahren passiert, was sich stark verändert hat, ist noch ein guter Indikator. Und dann ist der dritte, das sind wir wieder bei unserem mentalen Thema, mentale Gesundheit, wie geht's dir denn eigentlich gerade? Und nicht oberflächlich, sondern wie geht's dir? Wir sagen ja immer, wie geht's dir, wie der Amerikaner, what's up, und dann ist alles gut so, sondern wie geht's dir wirklich? Also erzähl doch mal, und dann im persönlichen Gespräch, also sich reflektieren, die Lebensbereiche durchgehen, ja, also sind meine Beziehungen gerade okay, ist meine Partnerschaft intakt, wenn ich eine habe, habe ich eine gute Beziehung zu meinen Kindern, wenn ich die habe, habe ich Freundschaften, wie bin ich wirtschaftlich aufgestellt, ist alles okay oder muss ich mir Sorgen machen, habe ich einen Job, bin ich da zufrieden, so, passt das alles, das ist also dieses Spirituelle, also wie bin ich allgemein aufgestellt, habe ich irgendwelche Glaubenssätze, was irgendwann nicht funktioniert, Sport, so, das würde ich immer erstmal einmal durchchecken, wenn ich da merke, okay, da gibt es mehrere Red Flags, ist, glaube ich, ein guter Indikator, da anzusetzen.
Bevor wir dann jetzt zum nächsten Thema überleiten, was, glaube ich, perfekt dazu anschließt, körperliche Fitness als Erfolgsfaktor, möchte ich mal eine Nachfrage noch stellen, und zwar, du arbeitest ja viel mit Personen aus der Öffentlichkeit, Sportlern aus der Öffentlichkeit etc. Merkst du in einem geschützten Raum, in einem geschützten Umfeld, dass er vielleicht mental am Struggeln ist oder einfach, weil einfach die Saison nicht läuft, weil der Erfolg nie ausbleibt? Merkst du da einen Unterschied oder mittlerweile mehr einen Unterschied, weil du einfach mehr mit den Personen arbeitest, mehr hinter diesen Vorhang gucken kannst über die Jahre?
Oh, ich glaube gar nicht mehr. Ich glaube, das ist so, wenn man eine Beziehung aufbaut zu einem Menschen, dann, und desto häufiger man Zeit mit dem verbringt, dann merkt man ja, wie geht's dem? Und nicht nur, wenn man eine Stunde mit dem Zeit verbringt, sondern wenn man dann in deren privaten Umfeld ist und mit dem bei ihm zu Hause ist, gegebenenfalls mit dem reist, gegebenenfalls längere Tage mit dem verbringt. Ich begleite ja Unternehmer, ich begleite ja Sportler auch über mehrere Tage. Da kann sich ja keiner verstellen. Ja, das ist ja immer so diese, wie ein Bewerbungsgespräch. Das ist ja eigentlich schade, dass man dann nur dieses Bewerbungsgespräch hat von einer Stunde, weil da kriegen wir es ja alle hin, irgendwie nett und freundlich und entspannt und super die richtigen Antworten. So, wir haben uns ja vorher darauf vorbereitet und haben es ja einmal durchvisualisiert, wie ich es eben genannt habe. So, aber die Frage ist ja, wie reagiert der da bei Stress und wie ist es denn, wenn es nicht gut läuft und. Und so ist ja auch. Und wenn du dann längere Zeit mit dem verbringst, dann merkst du eigentlich schon relativ klar, was los ist. Und, das sage ich ja immer, nur weil einer super gut gegen den Fußball treten kann oder einen Ball ganz toll auf den Korb wirft oder eine kleine Hartgummischeibe in ein Tor schießt, heißt es ja nicht, dass der alle anderen Lebensbereiche genauso gut beherrscht. Das ist ein bisschen Irrglaube unserer Gesellschaft. Ja, ich erinnere mich an mein Radsportidol Jan Ulrich oder an unsere Tennislegende Boris Becker. Da sind wir Deutschen ja sehr schnell und schlagen mit dem Hammer drauf, wenn da irgendwas nicht so ideal läuft außerhalb seiner Sportart. So, gucken direkt hin und sind am Mosern so. Aber ja, die haben halt nie gelernt, wie geht man mit Geld um, wie baut man eine Beziehung auf, die haben ja den gleichen Struggle wie wir alle auch. Ja, die können halt eine Sache besonders gut und sind eigentlich sonst, das habe ich gelernt über die Jahre, genauso Menschen wie ihr und ich, haben die gleichen Themen, die gleichen Sorgen, die gleichen Nöte und können halt eine Sache nur verdammt gut meistens.
Ja, Thema körperliche Fitness als Erfolgsfaktor, was Kerstin gerade schon angeschnitten hat. Man sagt ja immer, in einem gesunden Körper liegt ein gesunder Geist und andersrum. Wie, ja, unterschätzt oder welche großen Auswirkungen hat denn jetzt die körperliche Fitness auf die geistige, also auf Konzentration, Entscheidungsfähigkeit, all das? Wenn jetzt, ich meine, der Großteil unserer Branche sitzt auch einfach viel, gar konzentriert über viele Stunden vor dem Laptop. Aber wieso sollte man genau bei so einem Job eben nicht vergessen, seinen Körper auch mal zu bewegen?
Eine ganz plakative Frage. Ist körperliche Fitness ein Erfolgsfaktor?
Oder so, ja.
Dass ich da jetzt auf mit Ja antworte, könnt ihr euch vorstellen. ich habe auch konkrete Beispiele, die ich anführen kann. Also einmal, und damit kriegt man ja die meisten Menschen, ist es ja etwa was Optisches. Also wenn ich Sport mache und fit bin und ob es jetzt Krafttraining ist oder Laufen, dann habe ich ja idealerweise eine Figur, die ich mag, wo ich in den Spiegel schaue und mich attraktiv finde, wo ich sage, das gefällt mir, das schaue ich mir gerne an und ich gehe da nicht so dran vorbei. Und Menschen, die im Mittelpunkt stehen, egal ob es jetzt im Sport ist oder im Unternehmertum, die müssen ja oft vor anderen Menschen stehen und sich dort präsentieren. Und da ist idealerweise, das habe ich gemerkt, das haben mir auch Unternehmer bestätigt, gut, wenn man sich selber im Spiegel sehen kann, wenn man sich gerne präsentiert, wenn man sagt, okay, ich stehe hier mit beiden Füßen fest am Boden und ich habe das Gefühl, wenn die Menschen mich anschauen, dann mag ich das und möchte nicht irgendwas suchen zum Anziehen, weil ich mich nicht so wohl fühle. Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt. Man merkt, ob jemand sich gut fühlt, ob jemand energetisch startet. Thema Energie, ich glaube, das könnt ihr zwei hoffentlich bestätigen, wenn man Sport gemacht hat und dann nach Arbeiten geht und dann einen Tag vor sich hat, wo man vor allem seinen Kopf braucht, ist man in einem ganz anderen State of Mind, eine ganz andere Aufmerksamkeit. Unternehmer, mit denen ich Sport mache, die sagen immer, die Assistenten, die gucken immer im Kalender, hat der Chef Sport gemacht? Und wenn, dann wissen sie schon, oh, heute geht's ab, der kommt rein, hat direkt 5 neue Ideen, ist total energetisch, legt sofort los und hat halt nicht dieses, was man vielleicht sonst hat, erstmal einen Kaffee in Ruhe trinken und erstmal ankommen, so, sondern der hat dann so einen Tatendrang. Ich glaube, das ist einer der super Vorteile dieses Sports, dass man halt mehr Energie aufsaugt und dann leistungsfähiger ist. Und das Dritte sind natürlich die Gesundheitskomponenten, ja, also wir haben ja alle, also ich hoffe es zumindest, wir haben ja alle den Drang danach, möglichst alt zu werden und dabei möglichst gesund zu werden. Also man sagt ja immer so schön, man möchte, wir werden diese Welt irgendwann verlassen, aber schön ist ja, wenn man die trotzdem gesund verlässt, weil irgendwann der Körper halt sagt, okay, jetzt ist es halt so, aber wenig leiden muss. Und einer der Faktoren ist ja, einen Schmerz müssen wir alle hinnehmen, entweder ist der Schmerz des Bedauerns, dass ich sage, ach, Mist, hätte ich mal früher angefangen, was zu tun, ja, weil das ist ja so, die Herz-Kreislauf-Erkrankung, ja, wenn der erste Stent gesetzt wird und dann irgendwas mit dem Herzen nicht mehr so, Mist, hätte ich mal früher, und dann ist es dann oft zu spät oder super hart anzufangen, und dann kommt ja immer das Argument, ich habe keine Zeit, aber wenn wir da was haben, dann haben wir alle Zeit. Ja, jeder, der schon mal einen Skiunfall hatte und das Knie verletzt hatte, da haben wir auf einmal alle Zeit, sich um unser Knie zu kümmern. Oder wenn der im Krankenhaus war oder erste Herzinfarkt ist, dann sind wir alle schachmatt und dann ist auf einmal Zeit da. Das heißt, ein Schmerz muss ich sterben, und das ist entweder der Schmerz des Bedauerns oder der Schmerz des kontinuierlichen Trainings und Dranbleibens. Und dann sind die Vorzüge ganz klar. Also längere Gesundheit, um mal ein Beispiel zu nennen, eine geringere Ruhe herzukennen, dass ich mich besser erholen kann, dass ich leistungsfähiger bin, dass ich nicht so schnell außer Atem bin. Das sind also Komponenten, die logisch erscheinen, die auch, ich denke, alle Zuhörer hier, weil die alle das schon mal gehört haben, wissen. Aber man muss halt einmal drüber nachdenken, bin ich bereit, das nachher zu bedauern, oder will ich jetzt was tun, und es ist nie zu spät, aber besser jetzt als morgen loslegen.
Wir haben vorhin schon überraschen.
Ja? Ja, eine Frage der Prioritätensetzung wollte ich gerade noch sagen.
Ja. Wir haben gerade schon mit dir über Schlaf gesprochen, aber und trinken, dass das auch wichtig ist. Aber ein dritter Punkt ist ja auch noch die Ernährung. Welchen Einfluss hat denn die Ernährung auf dein Energielevel und auf Fokus halten, auf Entscheidungsstärke etc.? Hat das auch einen Einfluss, oder was würdest du da empfehlen oder machen?
Das ist ein total ein großes Thema. Ein Thema, wo ich in den letzten Jahren mir wünsche, die Lösung zu finden für dieses Ernährungsthema, weil wir hatten ja in den letzten Jahren so viele verschiedene Trends in der Ernährungswelt. Ich denke, wenn man die sozialen Medien befragt, dann gibt's auch immer mal hier wieder eine neue Idee. Und ich kann mich an die Zeiten erinnern, wo sich alle auf einmal vegan ernährt haben, weil da so eine Idee aus dem Film herauskam. Dann hat auf einmal alle, haben auf einmal nur noch Fleisch gegessen. Und dann es gibt ja immer wieder so Trends. Und ich glaube, eine Sache hat sich durchgesetzt, und das ist diese, ich sage mal, mediterrane Kost, also viel Gemüse, also viel bunt auf dem Teller. Ein Sprichwort aus dem Ernährungscoaching, was mir aus meinem Studium bis heute im Kopf geblieben ist, ist Eat a Rainbow, also iss einen Regenbogen, und der ist bunt, der hat viele Farben, und ich glaube, das ist das Entscheidende. Also wenn man sich viel mit Gemüse ernährt, wer Fleisch und Fisch isst, Proteine, tierische Proteine, Fett ist toll, wenn es aus Ölen ist oder aus Käse ist oder aus Nüssen ist, und das ist immer so diese banale Ernährung, aber es gibt ja immer zwei verschiedene Dinge. Also wenn du jetzt einen Sportler siehst, der isst ja nicht nur gesundheitsbewusst, sondern ein Sportler ist ja auch, um leistungsfähig zu sein. Also der braucht ja zum Beispiel vor einem Wettkampf, wenn er eine Ausdauer oder eine intensive Sportart betreibt, viele Kohlenhydrate, um dann möglichst leistungsfähig zu sein. Wir hingegen, ja, in unserer normalen Welt denken ja immer, oh, Kohlenhydrate, und die bösen Kohlenhydrate, essen dann weniger Kohlenhydrate und haben dann aber irgendwann Heißhunger und brauchen da mal kurz einen kleinen Schokoriegel zwischendurch oder mal irgendwas, ein süßes Getränk. Also diese normale Ernährung, die ist für meistens nicht so attraktiv, weil sie halt nicht diesen ganz schnellen Erfolg verspricht, wo ja wir alle noch suchen. Ja, jetzt die 6-Wochen-Diät, und das klingt ja viel sexier, als zu sagen, ja, ist jetzt mal ein Jahr, Morgens ein Magerquark mit Haferflocken und ein bisschen Obst, mittags einen großen Salat mit Hähnchenbruststreifen und abends kannst du normal essen, ob das jetzt Kartoffeln, Reis oder was auch immer ist. Das hört ja keiner gerne, weil es halt so verdammt unsexy sich anhört. Ja, und das ist so ein bisschen das. Und ich glaube, ein Ding, was ich merke, für die normalen Menschen, für die Unternehmer, da wird oft auch wenig Vorbereitung betrieben, was ihre Ernährung angeht. Also ich bin immer überrascht, wenn Menschen aus dem Haus gehen und nicht wissen, was sie essen an diesem Tag. Das ist für mich völlig fremd, weil ich weiß das, weil ich hasse es, nichts mehr als loszugehen und dann am Bahnhof mir zu überlegen, was esse ich denn jetzt hier eigentlich und muss mir dann am Bahnhof irgendwas holen oder im Zug oder im Flieger. Und das möchte ich halt einfach ein bisschen vermeiden. Ich glaube, das ist da auch so ein bisschen die Vorbereitung. Also die Menschen, die im Büro arbeiten, die können ja auch beeinflussen, was holt vielleicht die Assistentin für Snacks für zwischendurch? Wird da der Süßigkeiten-Teller im Meeting ausgepackt oder ist da einfach ein bisschen Obst auf dem Tisch? Gibt es vielleicht mal einen Shake oder einen Smoothie oder was anderes? Gibt es mittags, gibt es eine Kantine? Kann ich da essen gehen? Dann gehe ich auch dahin. Und dieses unvorbereitete und situative und vor allem stress-situative Essen ist, glaube ich, das Gefährlichste. Ne? Weil sonst ist ja, was ich jetzt beschreibe, ist wahrscheinlich das, was die meisten angeht. Morgens nicht frühstücken, dann mittags irgendeine Kleinigkeit essen, dann so durchhasseln durch den Tag, mal hier ein Keks, mal da ein Cappuccino, mal da ein Gummibärchen und abends dann das Business-Dinner bis zum Anschlag. Ich glaube, das ist halt nicht die perfekte Welt.
Aber bleiben wir doch mal kurz beim Meal Prep. Magst du vielleicht einfach mal so einen Beispieltag geben, auch mit so Ideen oder Inspiration, was man denn jetzt zum Beispiel als Büromensch machen kann, um eben genau das zu vermeiden, was du jetzt am Schluss zitiert hast?
Ja, also ich gehe jetzt davon aus, dass man sein Frühstück zu Hause zuführt oder sagen wir mal, ich mache mal beides, Frühstück zu Hause
aber
oder
was
im Büro.
Was wäre denn da schon das perfekte Frühstück?
Es gibt kein perfektes Frühstück, weil es hängt natürlich von Typ und abhängig. Ich würde am Morgen immer favorisieren, wir reden jetzt nicht von Sportlern, sondern von uns, dass man am Morgen mit einem hohen Proteinanteil startet und einem guten Fettanteil startet. Warum? Wir wollen diese Insulinspikes vermeiden. Das heißt, wir wollen dieses Gefühl von Heißhunger um 11 Uhr nach dem Riegel oder jetzt nochmal ein Cappuccino oder jetzt nochmal ein kleines Stückchen Kekse schon mal, das wollen wir vermeiden. Und wir wollen vor allem damit so Klarheit in den Tag starten, dass wir nicht so ein Sättigungsgefühl haben, schon um 8.30 Uhr schon so fühlen, ich müsste gleich schlafen gehen. Sondern das heißt, ich empfehle, wenn ich es zu Hause habe, esse ich super gerne Eier, ich esse super gerne Avocado, ich esse Nüsse, ich esse Quark, ich esse ein bisschen Obst, ich esse ein paar Haferflocken. Also einen hohen Proteinanteil, ein bisschen Kohlenhydrate, ein guter Fettanteil. Das macht mich satt, aber nicht super satt. Ich merke, dass ich da nicht so voll bin, nicht so ein Füllegefühl habe und ich schaffe das locker bis zur Mittagszeit durchzukommen. Mittags würde ich auch schauen, dass der Kohlenhydratanteil nicht so super hoch ist. Warum? Ich kenne alle, wenn man einen Teller Spaghetti Bolognese gegessen hat und der hat richtig gut geschmeckt und so dieses Gefühl danach, so eine halbe Stunde, wo man leicht so in seinem Sitz nach hinten denkt und sagt, boah, irgendwie ist ein bisschen müde. Ich fühle mich gerade so. Der Mittagsschlaf ruft, das ist super, wenn man das machen kann. Wenn man aber eher das Gefühl hat, man muss jetzt durchhasseln, dann würde ich das ja nicht empfehlen. Das heißt, da würde ich auch wieder auf Gemüse, Salat, Proteine zugreifen und etwas nehmen, was leicht verdaulich ist, was ich gut vertragen kann und meine Proteine sichert. Plus, ich hätte Snacks dabei, also Snacks in Form von Dinge, wenn ich dann diesen kleinen Hunger zwischendurch habe, was ja entsteht, wo man sagt, okay, das kann man gut essen. Also Obst, wir sollten ja 2-3 Stücke Obst am Tag essen. Also ob es meine Banane ist, ob es mein Apfel ist, was auch immer, was ich gerne favorisiere, habe ich dabei. Ich habe immer Nüsse dabei bei mir, weil Nüsse ist halt ein super hoher Fettanteil, super hochkalorisch, aber bringt das Energie. Wenn man so eine Handvoll Nüsse gegessen hat und die gesnackt hat, dann merkt man, da bist du 2 Stunden lang wirklich hast so ein Grundsättigungsgefühl und das kann man so immer mitnehmen, passt super in die Tasche.
Aber dann so klassische ungesalzene Nüsse? Weil sonst wird's ja dann schon schwierig wieder, gell?
Genau, also nicht die mit dem Mantel drumherum, nicht die, sondern einfach ganz normale Nüsse, unbehandelt, gibt's Nussmischungen, du kannst die Macadamia so, was du dir magst, Cashewkerne, was auch immer du magst.
Studentenfutter wäre jetzt wahrscheinlich wieder schwierig, weil da mit Rosinen drin, süße Zucker.
Das ist halt ein bisschen das Problem. Da ist halt meistens sehr viele Rosinen drin, weil die etwas günstiger sind dann, wenn die da runtergejubelt in rauen Mengen. Also das würde ich nicht empfehlen. Und deswegen, also eine normale Nussmischung aus unbehandelten Nüssen. Und das Schöne dabei ist, die kannst du halt immer mit da rein haben. Die kannst du unten in deine Tasche reinpacken. Das nimmt dir keinen Raum weg. Und es ist immer so ein Retter in der Not. Ich persönlich habe immer noch ein bisschen Proteinpulver dabei. Kann man noch einen Proteinshake machen, wenn ich irgendwie den Sport gemacht habe. Und ja, da hast du ja schon mal auf jeden Fall, kannst du auch Proteinriegel dazu nehmen, was auch immer, aber du hast auf jeden Fall schon mal was in der Hand, du hast schon mal was dabei, es ist kein riesen Staumasse, die du mitnehmen musst. Das ist, glaube ich, relativ easy zu managen. So kommst du schon mal schon gut durch den Tag, kannst das gleiche Nachmittag auch noch machen, da nochmal einen Snack nehmen und bist dann abends, du kannst dann abends normal wieder zu Hause essen oder gehst essen.
Wie stehst du denn, weil da haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen, wenn du mit Bewegung in den Tag startest, morgens schon eine kleine Sporteinheit, was ist denn für dich ein, ich sag mal, perfektes, kurzes, aber intensives Workout, was dann vielleicht schon sogar eine kleine Veränderung im Tag auf deinen Körper und so weiter, ist es, reicht es 30 Minuten bisschen Cardio, bisschen Kraft zu machen oder was ist da so die perfekte Mischung für dich, um durch den Tag zu kommen, um den Tag zu beenden oder vielleicht sogar Bewegung am Tag?
Das ist immer die Definition von kurz, ist immer eine Frage, ne? Was ist ein kurzes Workout? Ja, ich führe da immer meine 1%-Regel vor. Das ist für mich der Klassiker. Also Leute sagen, sie haben keine Zeit, dann sage ich, ja, du hast keine Zeit, weiß ich jetzt nicht so. Ich glaube schon, dass du 1% deiner Zeit investieren solltest. Dann sagt jeder, ja klar, 1%, das mache ich. 1%, das sind, die Woche hat 10.080 Minuten. Wenn man das runterbricht auf 1%, sind das knapp 100 Minuten. Und das kannst du aufsplitten, wie du magst. Ob das der eine ist, der jeden Tag eine Viertelstunde macht oder das, was ich, finde ich das toll, aber für ein richtiges Training wäre es dann besser, 3x33 Minuten oder 35 Minuten oder 2x50 Minuten. Also sowas ist auf jeden Fall toll. Und immer ein guter Mix aus Krafttraining und Ausdauertraining. Das sind beides Dinge, die dafür sorgen, dass du zum einen deine Muskulatur erhöhst und Muskulatur sorgt dafür, dass wir einfach ein stabiles Grundgerüst haben und verbrennt natürlich auch Energie. Und das Ausdauertraining für dein Herz-Kreislauf-System, das haben wir jetzt verstanden, dass das gesund ist und uns unsere Pumpe und unser System gesünder macht und einfach auch nochmal zusätzlich Energie verbrennt.
Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, wie man einfach lernt, unter Druck zu stehen. Und da Thema Visualisierung, alles Kontrollierbare kontrollieren, hattest du ja angesprochen. Aber manchmal gibt es ja auch einfach Momente, da muss man ad hoc, spontan, sofort irgendeine wichtige Entscheidung treffen. Sei es, die Kurse gehen runter oder irgendeine extreme Drucksituation ist jetzt in einer sportlichen Situation vorhanden. Wie lernt man in einer spontanen Extremsituation unter Druck trotzdem nicht impulsiv, sondern irgendwie richtig zu handeln?
Ja, bin ich wieder ein bisschen bei der Philosophie und bei meinem System, was ich mir erarbeite oder erarbeitet habe. Also für mich im Sport ist das, also ich nehme mal ein Beispiel, das ist jetzt etwas weit hergeholt, aber wenn wir zum Beispiel Trainings vorbereiten und in Situationen kommen, wo wir noch nie waren und wir haben irgendwie bereiten einen Wettkampf vor oder und müssen sind bei der Weltmeisterschaft und wissen nicht, was uns erwartet, da sind so viele Faktoren, die wir nicht beeinflussen können, die uns so genau, wie du es beschreibst, überraschen können. Und dann ist es genau das Gleiche. Also ich gehe meine einzelnen Schritte durch. Es ist das Körperliche, es ist das Mentale, das taktische System, das Team. Und wenn ich das alles für mich beantwortet habe und diese ganzen Fragen, die ich in meinem Kopf habe, einmal vorher beantwortet habe, ich glaube, dann muss ich einfach nur, wenn so eine Frage aufkommt und so eine Stresssituation entsteht, einfach nur einmal kurz innehalten, schauen, okay, wer sind wir, was machen wir, wie machen wir es, was sind unsere Prinzipien? Und dann darauf eine Entscheidung treffen. Und dieses Impulsive, dieses, ich reg mich tierisch auf, klassische, man würde ja normalerweise sagen, ja, schlaf mal eine Nacht drüber und dann triffst du die Entscheidung. Und wenn wir die nicht haben, die Nacht, und die haben wir nur natürlich im Sport oder in eurer Welt ja auch nicht, dann muss das ja jetzt passieren, dann ist es ja immer schön, deswegen hast du zum Beispiel auch im Sport immer Assistenztrainer, die ja nicht vorne stehen, in der ersten Reihe stehen, sondern die dahinter sitzen und das Ganze so aus verschiedenen Perspektiven sehen können und auch eine verschiedene Rolle einnehmen. Der eine kümmert sich um Verteidigung, der andere um Angriff. Und so kurz innehalten, kurz, ey, wer sind wir, was haben wir, uns dazu überlegt, wenn sowas eintrifft, und daraufhin eine Entscheidung treffen. Und das ist echt cool, das siehst du wirklich dann, wenn dann der Headcoach oder der die Entscheidung trifft, einmal kurz sich umdreht und fragt dann seine Experten und sagt, hey, was machen wir? Und die sagen, klar, wir machen das so, weil das machen wir, so machen wir es. Und dann wird das so gemacht. Und das ist dann cool zu sehen.
Ist ja dann quasi eine Parallele, wenn ich jetzt in unsere Welt schaue, du bist in einem großen Team, du hast viele Experten auf vielen verschiedenen Bereichen, ich würde es jetzt dann mal in Anführungsstrichen Assistenztrainer nennen, die dann quasi dem Großen und Ganzen einen kleinen Hint geben können. Oder der Manager zum Beispiel eines Fonds schaut sich dann um, schaut in sein Team und der eine Experte gibt dann den Hinweis, um das dann quasi so als Teamgedanke dann auch zu machen, oder?
Ich kann es mit konkreten Beispielen aus unserer Finalserie der Eishockey-Playoffs, Wir haben gespielt und lagen bei einem Spiel ganz schnell 2-0 hinten. Ich glaube, in den ersten 4 Minuten stand es 2-0 für den Gegner. Der Head Coach kommt zu mir, ich stehe mit auf der Bank. Unser Torwarttrainer, der macht auch das Video. Das heißt, der sitzt in der Kabine, in einem Raum und hat Videos vor sich und schneidet das Video mit und ist aber auch für die Torhüter zuständig. Und der hat zu mir gesagt, der Head Coach, ruf den Trainer an und frage, Goalie Change, yes or no? Also, sollen wir den Tor... So, das heißt, er hat gerade das Gefühl, Stress. Es ist nach 4 Minuten steht es 2-0, was mache ich? Der ruft den Experten an, der Torwarttrainer, der weiß genau, wie seine... Der hat 3 Torhüter und 2 sind dabei, also der weiß genau, was mit ihm ist. Ja oder nein? Ich rufe den an, er sagt yes, ich sag yes und der Trainer tauscht den Torwart. Weil... So läuft's ja, weißt du, der Trainer muss ja ganz, hat keine Zeit und er gibt die Entscheidung an seinen Experten, an dem er glaubt, dem er vertraut, wo er das hundertprozentig weiß, wenn der sagt ja, dann machen wir ja. Und das ist einfach genial zu sehen, weißt du, du bist nicht alleine da, sondern du musst die Entscheidung nachher treffen, du musst die auch nach außen verkaufen, aber in deinem Hintergrund hast du ein Team von Leuten, die den brutalen Job machen und dann die Entscheidung treffen.
Welche Rolle spielt denn auch Intuition in so einer Situation? Also ich habe ja vorhin mal angeschnitten, impulsive Reaktion, das ist wahrscheinlich jetzt eher negativ behaftet, aber ja, durch diese ganzen Erfahrungen und weil du es ja auch gesagt hast, man macht die 1000 Mal, weil man hat alles schon 1000 Mal trainiert, kann man sich auf die Intuition da verlassen? Ist die ein guter Ratgeber?
Ich glaube ja, weil... Für mich, ich merke diese Intuition, ich merke das immer am Umgang mit Athleten, an der Stimmung, an wie weit kannst du gehen, wie solltest du dich in Situationen verhalten. Mein Job ist ja, habe ich am Anfang erklärt, ich bin nicht der Cheftrainer, ich kann keine Entscheidung auf das Spiel direkt nehmen. Ich bin auch kein Physiotherapeut, der nur positiv und jetzt massiere ich dich mal eine Stunde, wir machen mal schöne Dinge, sondern ich will ja was von denen. Ich will, dass die körperlich arbeiten, dass die Krafttraining machen, Ausdauertraining machen, ihre Regeneration machen. Also ich will etwas, was die auch Anstrengung kostet. Das heißt, ich muss ja irgendein Mittel wählen und dieses Mittel kann ja unterschiedlich sein. Ich kann sie motivieren, indem ich sie heiß mache, komm, let's go. Ich kann das Ganze ein bisschen begrenzen. Ich kann die Energie runterfahren. Das ist ja pure Intuition. Das ist einfach nur, was ich glaube jetzt, was jetzt in der Situation das Richtige ist. Welche aus meiner Toolbox, die ich bearbeite, wo ziehe ich jetzt das Kästchen raus und nehme den Schlüssel und versuche dann über total entspannte Situation zu kommen und nehme den Spieler in den Arm und sage, hey, komm, lass uns mal ein bisschen stretchen. Oder ich nehme den anderen und sage, jetzt reicht's, ihr voll Honks, wir müssen jetzt mal mehr machen, es reicht. So, das ist aber, das ist Intuition, das ist aus der Gefühlssituation raus.
Wenn du arbeitest, Arne, ja auch viel, wie du es gerade gesagt hast, neben Einzelsportlern und Geschäftsleuten ja auch viel mit Teams. Das war ja das, was du in den letzten Wochen jetzt intensiv mit den Haien gemacht hast, aber auch immer wieder mit Basketball, Eishockey etc. Was hast du persönlich aus der Arbeit im Team oder mit Teams gelernt?
Ich würde sagen, das, was über allem steht, ist, dass nicht das beste Team oder nicht das talentierteste Team gewinnt. Ich glaube, das ist die Headline, die ich nennen würde. Nicht das talentierteste Team gewinnt. So, weil das ist für mich zum Beispiel der Gewinn bei der Basketball-Weltmeisterschaft, die Goldmedaille. Da sind wir ja vom Talent, wenn du die Spieler einzeln jetzt wie bei Panini-Karten gegeneinander oder wie sagt man, diese Tauschkarten beim Quartett gegenhalten würdest, hätten wir das Quartett, hätten wir nicht gewonnen. Aber Teamsport ist nicht nur, wer ist der Beste, wer kann den Ball am besten reinwerfen oder wer hat das größte Talent, sondern es ist ein zusammengefügter Haufen, die dann zu einem Team werden, mit einem Teamspirit, der unterschiedliche Rollen beinhaltet, mit Spielern, die diese Rolle akzeptieren müssen, die auch das wollen so, die nach einem, da sind wir da bei der Philosophie und nach dem System, nach der Taktik spielen und das zu 100% zu umsetzen. Und wenn du das schaffst, dann kann eine Mannschaft, die weniger talentiert ist, eine talentiertere Mannschaft schlagen.
Du hast es perfekt angesprochen, ja genau. Diese Zusammensetzung nämlich vom Team. Welche Charaktere braucht es in diesem Team, die zusammen funktionieren? Da gibt es ja verschiedene Persönlichkeitstypen, die sich immer wieder wiederfinden. Das hattest du ja damals in Hamburg auch erzählt.
Genau, da habe ich von den Rollenbildern gesprochen, von den unterschiedlichen Menschen, die wir in so einer Gruppe brauchen. Und im Sport, da ist es ja oft so, dass wir als Zuschauer, als Fan suchen wir ja immer erst immer die Superstars, die etwas, eine Fähigkeit haben, die keiner so hat. Im deutschen Fußball zu bleiben, um jetzt für jeden ein gutes Beispiel zu nennen, wir suchen alle die Jamal Musialas, wir suchen alle die Florian Wirtz, die herausragenden Kicker, die mit dem Ball am Fuß was ganz Besonderes können. Wenn der den Ball nur in der Nähe von dem Ball ist, dann geht schon ein Raunen durch Stadion. Das sind die Skillspieler, das sind die Typen, die in besonderen Momenten besondere Dinge machen können und die sind natürlich super wichtig. Das sind aber nicht die Spieler, die unbedingt die Leader sein, also es sind nicht um die das Spiel führen, die Mannschaft führen, sondern das sind andere, das sind die Basti Schweinsteigers, das sind die Toni Kroos, die das Spiel lenken, die das Spiel leiten, die das Spiel mal schneller machen, mal langsamer machen, die mal zur richtigen Zeit mal einen Foul begehen, die mit den Spielern kommunizieren. Wir brauchen in der Gruppe Rollenspieler, die in einer Situation oder für eine Aufgabe besonders gut sind, die in der Verteidigung stehen. Da ist ja einer, ein deutscher Innenverteidiger, ist ja gerade in Schlagzeilen, der hat es ein bisschen übertrieben. Aber wir brauchen so Typen, die mal ein bisschen drüber sind. Ob das jetzt gut oder schlecht wird, da will ich gar nicht drüber bewerten. Aber wir brauchen Typen, die mal einen Ellbogen ausfahren, die mal irgendwie nur dafür da sind zu verteidigen, die auch nicht nach vorne wollen, die kein Tor schießen wollen, um jetzt mal einen Übertrag zu eurer Welt zu bringen, die wollen gar nicht das Tor schießen, die wollen einfach nur verteidigen. Die wollen nur, dass die Ist-Situation so bleibt und dass wir keine Bude hinten reinkriegen. Du brauchst Menschen, so Glue Guys. Ich sag immer, bei meinen Unternehmer-Trainierenden, die wichtigsten Menschen in der Umfeld sind die Assistentinnen, die den Menschen leiten, die den dafür sorgen, dass alles funktioniert, die seine Emotionen lenken, die sich entschuldigen, wenn was nicht funktioniert hat, wenn er wieder ein Termin nicht stattgefunden hat, der Call schon zum dritten Mal verschoben ist, die den Flug buchen, die alles zusammenhalten, die dieses ganze Gerüst irgendwie beim Laufen halten, die mit allen Menschen gut kommunizieren. Ich sage immer, in meiner Sportwelt brauchst du ein paar Rookies, das sind die ganz Jungen, die brauchen aber noch ein paar Leute, die du mal vorschicken kannst und die mal bei uns im Sport mal die Taschen tragen und mal die Bälle aufpumpen. Die gibt's ja überall. Und das ist, glaube ich, so ein Gerüst. Ah, ich habe auch die Tough Guys vergessen im Sport. Du brauchst jemanden, mal den Ellbogen mal ausfährt oder mal im Eishockey mal einen auf die Nase haut. Du brauchst ja klar, es muss Bad Cop, Good Cop in unserer Welt geben, der mal eine böse Mail schreibt, der mal ein böses Telefonat hat, der mal Lust hat, mal dazwischen zu hauen. So. Und wenn du das hast, und das können nicht alle alles sein, das ist natürlich ein ausgewogenes Konstrukt, dann merkst du, dass dieses Team gut funktioniert. Und du merkst ja vor allem auch, und das hat ja zum Beispiel die Fußballnationalmannschaft von Gordon Herbert, unserem Basketballtrainer, übernommen, der dann gesagt hat, als die letzte Nationalmannschaft nominiert wurde, warum dann einige Spieler nicht mitgenommen wurden. Da war ja Diskussion, ich will jetzt keine Namen, weiß ich gar nicht mehr, aber es kamen Fragen auf, warum Spieler X nicht mitgenommen wurde. Und da ging es ausschließlich um diese Rollen, weil ich kann den Spieler mitnehmen, aber ich brauche eine andere Rolle. Ich brauche jemanden, der vielleicht noch ein, was auch immer, Glue Guy ist. Und der andere sagt dann, ich will ja gar kein Glue Guy sein, ich will jetzt hier der Skillspieler sein, ich will auch die Tore schießen. Und da haben wir vielleicht schon genügend. Und dann gibt's auch vielleicht mal Top-Spieler, die es nicht in das Team schaffen, eben weil man schon andere Top-Spieler hat und man eher was anderes braucht. Das ist, glaube ich, ganz interessant, wenn man so ein Team aufbauen will. Die Frage, was brauche ich? Und ich brauche nicht nur die besten Spieler, die Top-Spieler, sondern ich brauche halt einen guten Mix aus allem.
Ja, ich glaube, wenn man das jetzt in unsere Welt übertragen möchte, was dann vielleicht auch noch damit dazu ist, weil wenn man über etwas liest, über Produkte, über Fonds, über Fondsgesellschaften, über Vermögensverwalter, viele bewegen sich dann in dieser Welt, dass es immer das Perfekte gibt. Man spricht quasi jetzt nicht über das Negative. Bedeutet ja dann, quasi wenn man jetzt in diesem Bild bleibt, dass ich auch diesen Charakter mal zeige, dass vielleicht nicht alles gut läuft, dass ich mal vielleicht jemanden habe, der Ecken und Kanten hat, dass mein Produkt Ecken und Kanten hat, dass man auch mal zu negativen Dingen steht, das macht es ja dann eigentlich noch viel, viel, ich möchte nicht sympathischer nennen, aber irgendwie ehrlicher.
Authentisch.
Total. Und dieses verletzlich zeigen, zu sagen, ja, das hat mir jetzt wehgetan, das fand ich jetzt nicht gut, oder ich habe da einen Fehler gemacht. Also das liebe ich ja auch bei so Nachbesprechungen beim Spielen, wenn dann der Cheftrainer sagt, ey Leute, das, was wir da gemacht haben, das war mein Fehler, das war Mist, das habe ich versaubert, tut mir leid. So, das ist ja total okay, wir machen alle Fehler, aber wie du es gerade gesagt hast, wenn es immer nur nach außen alles top ist und alles ist super, dann fragt man sich ja, wie kann das denn sein? Also klar ist beim Nachbarn immer das Gras grüner vom Haus, aber nur kann ja auch nicht stimmen. Und ich denke, das macht's ja authentisch, wenn jemand sagt, ah, das lief nicht so gut, da habe ich Bock missgebaut oder da sind wir auch nicht so gut drin, das ist nicht unsere Qualität, das können wir vielleicht gar nicht bedienen, weil da gibt's Leute oder andere, die sind besser. Ich glaube, das macht dann für jemanden in der Zusammenarbeit, wenn man einen Partner sucht, mit dem man zusammenarbeiten will, macht's ja total attraktiv, wenn der so antwortet.
Ich glaube, zum Abschluss würden Jana und ich dir jetzt noch quasi eine letzte Frage stellen oder einen letzten Punkt mit dir besprechen wollen. Und zwar, gibt es Schritte, jetzt auf einen persönlich gesprochen, zum besseren Ich? Also was kann ich tun, um am Ende des Tages nicht nur menschlich, sondern quasi ganzheitlich irgendwie besser zu sein? Da gibt es, glaube ich, in Hamburg hast du es erzählt, das hat Gordon Herbert gemacht. Das ging dann in die Richtung Be a Pro, Be on Time. Das ist so ein bisschen das, was uns da in den Sinn gekommen ist.
Ja, das sind die Spielregeln von Gordy, die er für die Gruppe auferlegt hat. Das ist jetzt wieder für ein System, wenn du mit mehreren Menschen arbeitest, wenn du jetzt für dich persönlich, für mich ist ja immer die Frage nach der persönlichen Zufriedenheit und nach dem persönlichen Glück das Entscheidende. Also weil das, was wir ja machen, also ich arbeite im Sport, ich arbeite mit der Gesundheit, das ist super wichtig, aber ob wir gewinnen oder verlieren, so ob wir jetzt Vize-Deutscher Meister sind oder Deutscher Meister sind, ob wir die Weltmeisterschaft gewonnen oder das ist nicht so entscheidend, wenn man mal ehrlich ist. Es ist immer noch Sport, ja, und das ist, glaube ich, was dann oft so rauskommt, hey, es ist nicht ganz so relevant, ob du jetzt gewonnen hast oder verloren hast, aber dieses, was du erleben kannst, diese Reise dahin, diesen Weg dahin zu genießen, ich glaube, das ist immer das A und O, weil wenn man da keinen Spaß dran hat an dem, was man tut, also egal, ob das jetzt eure Welt ist, ob das jetzt der Sport ist, ob das sein persönliches Training ist, so, wenn du das gar keinen Spaß an, du wartest nur auf das Endprodukt, dann wirst du, glaube ich, nie zufrieden werden, weil das, wenn das Endprodukt eintrifft, bist du schon wieder auf dem Weg zum nächsten, weil dann kommt du das nächste Ziel. Also ich glaube, du musst einfach diesen Weg dahin genießen, du musst die Aufs und Ups genießen. Einer meiner Quotes ist ja immer never too high, never too low. Also total geniale Momente und Erfahrungen in unserer Welt, und da gibt's Tage, da läuft alles schief. Und wenn man sein Energielevel und seine Stimmung immer so in der Mitte hält und schaut, okay, eigentlich ist doch alles ganz okay, dann ist das, glaube ich, ein guter Ratgeber.
Das heißt, am Ende ist der Weg das Ziel.
Absolut.
Ja, um es als Metapher zu sagen. Vielen Dank für deine Zeit, dass du bei uns warst. Vielleicht hast du den einen oder anderen jetzt ein bisschen besser gemacht, Folge des Podcasts. Und ja, wir freuen uns, von dir zu hören und zu sehen.
Vielen Dank.
Danke, Anne.